Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext zum Erntedankfest ist ein Abschnitt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will dann darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir nehmen. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jesus, öffne du unser Herz. Mach du uns bereit, dass wir dein Wort wirklich in unser Herz und unser Leben fließen lassen, dass unser Leben das nachher ausdrückt und weiter befördert, was du uns heute in diesem Gottesdienst gesagt hast. Schenk du uns dazu deinen Heiligen Geist, dass wir so hören, wie du es gehört haben willst, und dass wir dann danach leben, so wie du es gelebt haben willst. Sei du bei mir, dass ich dein Wort so weiter sage, wie es dir gefällt. Amen. Das Thema der Predigt lautet: Reich und klug, aber ein Narr, oder doch lieber ein Königskind? Liebe Gemeinde, wie stellen Sie sich den Bauern aus dem Gleichnis von Jesus vor? Dick und faul? Wahrscheinlich nicht. Zwar sagt Jesus, dass sein Feld gut getragen hat, aber er hat sicher durch viel Arbeit dazu einiges beigetragen, dass seine Ernte so reichlich ausfiel. Oder dumm? Es heißt ja, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Aber das scheint auf diesen Bauern auch gar nicht zuzutreffen. Er hat schon ganz schön Grips im Kopf, sonst hätte er nicht so gut und gründlich über seine Ernte nachgedacht. Er war also eher fleißig und schlau. Da ich in meinem Haushalt keine typisch deutsche Bauernkappe habe, stelle ich mir also einen rechtschaffenen, fleißigen und erfolgreichen Farmer aus dem amerikanischen Mittelwesten vor. Aber er hatte trotz aller Sorgfalt und vielleicht sogar deswegen ein Problem, dieser Bauer. Er hatte nämlich zu viel geerntet. Die Ernte passt nicht in seine Scheunen rein. Du denkst vielleicht, na, dessen Probleme, die möchte ich gern haben. Du kämpfst mit ganz anderen Schwierigkeiten. Die Ratenzahlungen für dein Haus oder für dein Auto. Der unsichere Arbeitsplatz. Vielleicht Kurzarbeit oder bald gar keiner mehr. Die Wirtschaftskrise, von der man noch nicht weiß, wie sie ausgeht. Die unklare Zukunft, Rente, wann, überhaupt, wie. Und europäische Bauern denken eher an die viel zu billigen Milchpreise, an Überproduktion und Strafzölle. Da hätte man solche Raumprobleme, wie sie der Bauer im Gleichnis hatte, vielleicht ganz gern. Jener Bauer denkt sich: Meiner Farmermütze habe ich alle Ehre erwiesen. Ich bin reich, ich bin erfolgreich, aber ich bin auch ideenreich. Ich drehe die Kappe jetzt einfach mal um und stelle mir vor, es sei ein Doktorhut. Ich habe keinen gefunden zu Hause. Also, ich habe mir den Doktorhut redlich verdient, denn ich habe auch die Zukunft im Blick. Und ich bekomme sie auch in den Griff. Das Prinzip ist das Wachstum. Am Wachstum hängt alles. Spätere Generationen werden noch von mir lernen. Ich bin nicht so dumm und verteile den ganzen Überschuss an andere, die damit eh nichts umzugehen wissen. Die geben das einfach aus und dann ist es weg. Und warum soll ich jetzt billig verkaufen, was mir später viel Geld einbringen kann? Vergammeln darf der Überschuss also auch nicht. Ich muss ihn klug nutzen und einsetzen. Das ist doch eigentlich ganz logisch. Da würden wir dem Mann doch auf die Schulter klopfen und würden sagen, klug bist du, gut bist du. Ich speichere für schlechte Zeiten, dann kann ich einen viel höheren Preis erwirtschaften. Neue Scheunen kosten jetzt zwar ein bisschen Geld, aber wozu bin ich denn reich? Um noch reicher werden zu können, darum bin ich reich. Das unterscheidet das Geld von den Menschen. Das Geld will arbeiten, man muss ihm nur Gelegenheit dazu geben. Es muss investiert werden. Kurzfristige Investitionen für eine langfristige Rendite. Jeder Wirtschaftsfachmann wird mich bestätigen. So ist es. So funktioniert Marktwirtschaft. Alle profitieren davon und ich am meisten. So kann ich Ruhe für mich finden, Ruhe für meine Seele. Das Leben genießen und mich dieses Lebens freuen. Ich kann wirklich stolz auf mich sein. Lass die anderen die Wirtschaftskrise fürchten. Ich habe ausgesorgt. Vielleicht sollte ich ein ökonomisches Lehrbuch schreiben. Titel: Zukunft sichern durch Ertrags- und Vermögenszuwachs. Wenn der Bauer damals auch keinen Doktorhut bekam, heute hätte er bestimmt einen bekommen. Denn genau nach seinen Prinzipien funktioniert ja unsere Marktwirtschaft. Ziel ist nicht, das Leben zu bewältigen und genug zu haben. Das Ziel ist es, immer noch mehr zu haben. Nur darin wird Befriedigung erwartet. Wenn es kein Wachstum gibt, dann gibt es Schwund. Wer sich mit dem Bestehenden zufrieden gibt, ist ein Loser, ein Verlierer. Wer nicht mehr will, hat bald gar nichts mehr. Und dann gibt es schließlich noch das Ich-Prinzip. Hat der Bauer seine Frau gefragt? Haben wir da was gehört eben? Haben wir vielleicht was überhört im Predigtext? Hat er seine Freunde gefragt, was soll ich machen? Hat er seine Nachbarn gefragt? Oder seine Kollegen? Oder gar Gott? Nein. Dieser Bauer berät sich ausschließlich mit sich selber. Er sagt zu sich selbst, das will ich tun. Er ist selbst seines Glückes Schmied. Er will und braucht mit niemandem seinen Erfolg zu teilen. Ist für Privatsache. Geld, was mit meinem Geld ist, geht niemandem was an. Auch wenn heute Teamarbeit angesagt ist, im Prinzip ist dieser Mann dennoch ganz modern. Er lebt nach dem Motto, gönn dir was Gutes. Mach mal wieder was Schönes, so ein Wellnessurlaub oder sowas. Pflege dein Ich. Wenn du es nicht tust, dann tut's keiner. Die Auswirkungen dieser Ich-Kultur werden nun langsam jedem von uns deutlich in unserem Land. Das Gesundheitswesen, das Rentensystem, das Bildungs- und Sozialwesen stehen auf der Kippe. Nach 60 Jahren hat sich unser Wirtschaftswunder Deutschland in eine Sackgasse hineinmanövriert. Reformen sind nicht durchsetzbar, weil keiner bereit ist, erworbene Besitzansprüche und Reichtümer aufzugeben. Wir klagen über die fehlenden Rentenbeiträge in der Zukunft, sind aber nicht bereit, wegen Kindern auf Doppelverdienst und persönliche Freiheit zu verzichten. Dann müssen eben die Kinder wegbleiben. Wir beschweren uns über die Lobbyisten, die Subventionkürzungen unmöglich machen, nehmen aber selbst gern persönliche Vorteile einfach so mit, wo sie sich uns anbieten. Werden wir wach, bevor uns Gott den selbst aufgesetzten Doktorhut vom Kopf reißt? Beim reichen Kornbauern hat er das getan und hat ihm eine Narrenkappe aufgesetzt. Hoffentlich hält sie. Du Narr, sagt Gott im Gleichnis. Du Narr. Jesus selbst begründet das. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Eine einfache, schlichte Wahrheit, die wir Menschen offenbar immer wieder vergessen und nicht hören wollen. Warum bekommt also der Bauer die Narrenkappe? Weil er reich war? Weil er klug war? Nein, sondern weil er die Rechnung ohne Gott und ohne den Nächsten macht. Weil er sich im Anhäufen und Besitzen von irdischen Gütern verliert? Weil er bei sich selbst sucht, was er eigentlich nur bei Gott finden kann? Jesus sagt es auf verschiedene Weise, aber immer wieder sehr deutlich. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Gott des Geldes, nicht dem Mammon gleichzeitig. Und dann redet er vom Ende des irdischen Lebens. Da wird es dann sehr bald offenbar werden. Wofür hast du gelebt? Wofür hast du das Ganze gemacht? Mit diesem Wachstum, mit diesen Scheunen, mit diesem Aufheben und diesem Sammeln, diesem Ganzen für dich zusammenbringen, dass es immer mehr wird. Hast du ein Ziel, das dein Leben nicht nur ausfüllt? Es gibt ja viele Sachen, die unser Leben ausfüllen. Wir könnten unendlich viel tun und wir hätten den ganzen Tag von früh bis spät zu tun und würden dabei vielleicht ganz fröhlich. Aber hast du ein Ziel, das dein Leben nicht nur ausfüllt, sondern auch erfüllt? Dass man am Ende wirklich sagen kann, du hast ein erfülltes Leben gelebt, erfüllt von dem, was Gott in dich hineingefüllt hat? Klar, wir brauchen Geld, um existieren zu können, aber das ist ja noch nicht das wahre Leben, von dem wir träumen. Doch statt dieses Leben zu suchen, erschöpft sich der vermeintliche Sinn unseres Lebens darin, pausenlos den eigenen materiellen Wohlstand auszubauen. Das machen doch alle so. Ja klar. Es geht darum, dann mal wieder eine Gehaltserhöhung zu bekommen oder hier und da noch mal was abzusahnen, was abzustauben. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich und auch Jesus, und ich sage es bewusst so, ich und auch Jesus gönnen dir deinen Maledivenurlaub. Ich und Jesus gönnen dir deinen Mercedes oder das eigene Haus mit Garten von ganzem Herzen. Aber die Frage ist, welchen Platz nimmt das alles in deinem Herzen ein? Das ist die große Frage. Das ist die Preisfrage. Wo steht das? An welcher Stelle in deinem Leben steht das, was du haben willst an materiellen Gütern? Und würdest du das überhaupt noch brauchen, wenn es nicht mehr der Schatz deines Herzens wäre? Wenn am Anfang was ganz anderes stünde, würdest du das dann noch brauchen? Würdest du dann sagen, oh ja, dann will ich trotzdem noch, Malediven, Mercedes, was weiß ich noch. Denk mal drüber nach. Wenn an erster Stelle Jesus steht, Jesus hat das und das mit dir vor, er zeigt dir das und das und das und das, würdest du dann trotzdem das andere unbedingt noch haben wollen? Jesus warnt davor, dass der äußere Rahmen des Lebens zum Sinn des Lebens wird. Dabei ist das doch völlig absurd. Jeder weiß, Geld macht nicht glücklich. Aber fast jeder meint dennoch, es haben zu müssen, bevor er nach dem Glück suchen darf. Also erstmal Beruf, Ausbildung, einen ordentlichen Job, Geld verdienen, dann können wir uns Gedanken machen, was Jesus vielleicht noch mit mir vorhat. Wer hat uns Menschen diese Irrlehre eigentlich ins Herz gepflanzt? Die Bibel nicht? Aber wir leben dennoch danach. Der Bauer rechnet nicht mit Gott. Der braucht keinen Gott. Gott ist der Geber des Lebens und er nimmt dieses Leben auch wieder. Aber damit rechnet der Bauer auch nicht. Wir meinen, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Jetzt lernen wir in diesem Gleichnis von Jesus, Gott macht glücklich, aber er beunruhigt ungemein. Gott fragt dich und mich, was kommt am Ende deines Lebens? Wie geht's weiter? Was machen wir danach? Was wartet auf dich? Warum ist das nicht für alle Menschen die allerwichtigste Frage? Besinnungslos und wie betäubt rennen Menschen irdischem Reichtum nach, obwohl sie ganz genau wissen, dass es das nicht gewesen sein kann, dass das das Leben nicht erfüllt, vielleicht ausfüllt, aber nicht erfüllt. Der Bauer rechnet weder mit Gott noch mit der Begrenztheit seines irdischen Lebens. Sie sind ihm völlig gleichgültig. Das hat überhaupt nichts mit seinem Prinzip zu tun. Sein Prinzip ist ja Wachstum. Sein Besitz macht ihn blind und hat sein Herz besetzt. Geld verschenken? Ich bin doch nicht blöd. Geiz ist geil. Haben wir doch gelernt. Dabei fühlt er sich gut und rechtschaffen. So ist das mit der Wirtschaft. Und so machen es alle schlauen Leute. Reichtum macht vielleicht nicht glücklich, aber er muss auch nicht unglücklich machen. Einer meiner Kollegen hat mal gesagt, die wirklich Asozialen sind die Reichen. Das ist einseitig geredet. Zugegeben, ja. Aber sagt Jesus wirklich etwas anderes? Nach der Begegnung mit dem reichen Jüngling sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gut, dass wir uns am Erntedanktag an die Jahreslosung dieses Jahres erinnern lassen dürfen. Das ist nämlich die Jahreslosung. Je größer der Betrug des Reichtums, desto schlimmer, radikaler und brutaler ist das Erwachen. Wohl uns, wenn wir aufwachen, bevor es zu spät ist. Möchtest du immer noch die Probleme dieses Bauern haben, nicht zu wissen, wohin mit dem ganzen vielen, was du dir angehäuft hast? Willst du dich weiter der Gefahr aussetzen, dass Gott dir am Ende deines Lebens die Narrenkappe aufsetzt? Aber gibt es überhaupt eine Alternative? Ja, es gibt eine. Es gibt eine Alternative. Die Alternative ist der Schatz, von dem Jesus im Folgenden nach diesem Gleichnis redet. Dieser Schatz steht im Himmel für dich bereit. Für jeden Einzelnen, der hier sitzt, steht dieser Schatz bereit. Es ist das ewige Leben, das Jesus für dich am Kreuz eröffnet hat. Für das Leben bei und mit Gott hat er dich ja eigentlich geschaffen. Stell dir vor, du bist geschaffen, damit du ewiges Leben haben kannst. Das ist der Grund, warum du da bist. Der Grund, warum du da bist, ist nicht, dass du dir hier irgendwelche Güter zusammensammelst. Der Grund ist auch nicht, dass du die Wirtschaft am Laufen hältst, sondern der Grund ist, dass du in den Himmel kommst. Das ist der Grund, warum du da bist. Durch Jesus ist das Ziel ganz nah. So nah, dass sich dieses ewige Leben schon hier und jetzt auswirkt. Jesus sagt, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Dieses Mehr darf auch schon jetzt dein Herz erfüllen, hier in diesem Leben. Dann bist du kein Bauer und Gelehrter, aber auch kein Narr, sondern dann bist du ein Königskind. Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Euch das Reich zu geben. Uns gehört nicht nur so ein kleines Plätzchen im Außenbereich irgendwo, im Foyer vom Himmel, sondern das Reich gehört uns. Der Himmel gehört uns. Jesus setzt dir die Krone auf. Daran erinnert dich bis heute dieses Erntedankfest. Du verdankst dich und dein Leben nicht dir selbst. Ein anderer sorgt für dich. Das sieht so ein bisschen äußerlich aus. Das sind die Feldfrüchte, die wir eingefahren haben in diesem Sommer. Aber dieses Sorgen geht auch weit über das hinaus. Er sorgt für dich, er sorgt für alles, dass du alles haben kannst. Meinetwegen auch deinen Mercedes und deine Maledivenurlaub. Je mehr du verstehst, dass dein irdisches Leben nichts weiter ist als der zeitliche Schritt in das ewige Leben, desto weniger musst du dich sorgen und diese Sorgen dann mit den Prinzipien dieser verlorenen Welt bekämpfen. Jesus meint das nicht in einem übertragenen Sinn, sondern er meint es sehr konkret und sehr irdisch. Wo du dich ganz abhängig machst von Gottes Versorgung, wo du sagst, Herr Jesus, ich bin bereit, alles zu tun, was dir gefällt, was du haben möchtest. Und ich vertraue darauf, dass du mich versorgst, so gut versorgst, dass für mich gesorgt ist. Dann wirst du das erfahren, dann wirst du das erleben, dass er dich versorgt. Wo du dich ganz abhängig machst von Gottes Versorgung, von seinen Verheißungen und Führungen, da wird dein Leben nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Mitmenschen anziehend und wirkungsvoll. Denn die anderen wollen ja auch nichts anderes. Sie wollen ein gelingendes Leben, ein heiles Leben haben. Dein Reichtum bei Gott kann äußerst attraktiv sein für Menschen, die an ihren eigenen Sorgen zugrunde gehen. Die lechzen danach, Menschen kennenzulernen, die andere Perspektiven kennen, als das Nachjagen nach diesen Dingen, die dann noch am Ende dazu führen, dass es mit dem Herzinfarkt mal irgendwann zu Ende ist. Und du darfst viel von Gott erwarten, du darfst alles von Gott erwarten. Er will wirkungsvoll in dein Leben und das Miteinander mit anderen hineinregieren. Wohl dem, der sich rechtzeitig wecken lässt und die Narrenkappe mit der Krone der Kinder Gottes tauschen lässt. Das Einzige, was dann noch geschehen muss, ist, dass du sie dann auch tatsächlich aufsetzt und bewusst trägst. Wie das im Einzelnen in deinem Leben aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich möchte da bewusst jetzt nicht sagen, so und so muss das in deinem Leben aussehen. Gott weiß, was er dir schenken will, wie dein Lebensweg aussehen soll, wie dein beruflicher Weg aussehen soll, wie du versorgt wirst mit allem, was du brauchst. Das weiß Gott ganz genau und deswegen darfst du es ihm auch hinlegen. Er hat dir Gaben geschenkt, er hat dir Kräfte geschenkt, er hat dir einen Verstand geschenkt. Du darfst das alles einsetzen, aber nach dieser Frage, Jesus, was willst du? Wie stellst du dir das bei mir vor? Entscheidend ist, dass du von der Abhängigkeit von Gott nicht nur redest, sondern sie konkret lebst. Gott sieht viel besser als du selbst, was du wirklich brauchst und was nicht. Er will dir dazu den rechten Durchblick schenken. Wichtig ist für dich nur, dass du dir seinen Perspektivwechsel gefallen lässt, dass du dich darauf einlässt, dein Leben vom Reich Gottes her und nicht von wirtschaftlichen Erfolgen und materiellem Wohlstand bestimmen und gestalten zu lassen. Wer zum Beispiel sagt eigentlich, dass der Beruf immer Vorrang haben muss vor der Gemeinde? Man hat manchmal so den Eindruck, dass auch Christen sagen, oh, Beruf, 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 dann habe ich noch ein Gespräch, dann habe ich noch eine Reise vor mir und dann, ja, dann kommt das, was Gott mit mir vorhat. Aber wenn Gott auch deinen Beruf im Blick hat, dann wird er dafür sorgen, dass das passt, absolut passt. Und vielleicht könnte es sein, dass er auch beruflich mit dir andere Pläne hat. Lass den Gedanken mal zu, vielleicht hat er andere Pläne. Wenn du schlicht die Versorgungszusage von Jesus ernst nimmst, wird Jesus deinen Weg auch bestätigen und segnen. Hundertprozentig. Jesus lehrt durch sein Gleichnis, Reichtum bei Gott ist wichtiger als alle irdischen Schätze. Lass diese Gewissheit auch dein Leben prägen. Jesus steht dafür gerade, dass das gelingt. Er übernimmt die Gewährleistung dafür. Er ist der Herr. Eine solche Bestätigung für Königskinder hat uns Jesus durch sein ganz besonderes Fest schon gegeben, das wir heute gemeinsam und mit ihm zusammen feiern dürfen. Das Abendmahl. Es ist ein Fest der Vorfreude auf das, was kommt, wenn Jesus wiederkommt. Es ist ein Fest, bei dem deutlich wird, dass wir unseren Weg nicht alleine gehen, sondern an der Seite von Jesus und gemeinsam mit allen Geschwistern. Wir sind nicht so wie der Reiche, der sich selbst genug war. Dieses Fest sagt dir, du bist ein Königskind, das niemand vom himmlischen Vater und von Jesus trennen kann, außer dein eigenes trotziges Herz. Und es sagt dir auch, du gehörst eigentlich in den Himmel. Eigentlich hast du hier in dem Schlamm der Erde gar nichts zu suchen, sondern du gehörst eigentlich in den Himmel. Vergiss das nicht, wenn du dich jetzt noch durch den Schlamm deines Lebensalltags durchkämpfen musst. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und alle Königskinder feiern mit. Im Himmel ist niemand allein, anders als jener reiche Kornbauer, der sich selbst genug war, bis er schließlich einsam sterben musste. Königskinder feiern gemeinsam mit Jesus. Sie feiern das Wiederkommen von Jesus und das Kommen des ewigen Lebens in der Herrlichkeit Gottes. Lasst uns feiern. Amen.